von Meilen und Zeilen. Abenteuer direkt aufs Ohr. Der Podcast des Delius Glasing Verlags mit Tim Kruse.
Heute könnte es spektakulär werden. Wir gehen mal wieder in die Alpen und kacheln mit unseren Mountainbikes die wildesten Trails runter. Chur, St. Moritz, Brixen, egal, überall gibt's Lifte, die uns und unsere Bikes hochtransportieren und fantastische Strecken, um über mehrere Kilometer zurück ins Tal zu fahren. Daniel Simon hat mit seinem Kumpel Armin Herb das Buch Spektakuläre Downhill-Touren geschrieben. Rauf mit dem Shuttle, runter im Flow. Daniel, du weißt, ich bin Küstenbewohner und habe extrem Respekt vor den Alpen. Bin aber Mountainbiker. Wäre so eine Downhill-Tour etwas für mich? Weil ich gebe zu, ich habe immer so ein bisschen Schiss vor den Alpen und vor diesen Extremtouren.
Ja, hallo Tim. Ja. Prinzipiell kann man natürlich sagen, jeder Flachlandmensch muss sich ein bisschen eingewöhnen ans Biken. Sollte nicht sofort ins Hochgebirge gehen. Mhm. Aber diese Touren sind insofern natürlich interessant, weil man genau die Hochfahrstrecken sich spart am Anfang und erstmal schön runterrollen kann. Und das Buch ist auch so aufgeteilt, dass wir von verhältnismäßig leichten Touren bis zu schon sehr schwierigen Touren alles drin haben. Jetzt nehme ich mal ein Beispiel raus, zum Beispiel den Bernina Express, die Tour Nummer 6 in unserem Buch. Eine wunderbare Tour im Engadin ins Puschlaff hinunter. Man fährt mit dem Bernina Zug, ein wunderbarer Zug, der den Berg hochfährt über eine Traumstrecke, hoch auf den Bernina Pass. Und kann dann auf beiden Seiten vom Bernina Pass mit dem Bike runterfahren. Man fährt in den Süden runter und mit dem Zug wieder zurück, wieder auf den Pass und dann wieder nach Norden zurück. Eine Traumstrecke, nicht zu schwer, schon herausfordernd, aber würde ich jedem vorschlagen, der auch noch nicht so erfahren ist in den Alpen. Und gerade weil die Zugstrecke dabei ist, man kann jederzeit auch wieder irgendwo einsteigen, wenn man sich vielleicht mal was nicht so zutraut.
Klingt spannend. Also ich kenne natürlich so ein paar Gegenden, also zum Beispiel jetzt die Strecke Chur, die würde man runterfahren und dann kommt man sogar durch die Stadt durch, was ja auch ungewöhnlich ist, ne? Wäre das zum Beispiel was, wo du sagen würdest, ja, mach. Das ist eine mittelschwere Tour.
Würde ich auch sagen, machen, auf jeden Fall. Ich sage immer jedem, wenn mal Strecken dabei sind bergab, die man nicht so gut fahren kann, dann schiebt man halt ein Stück.
Ja, genau.
Und das ist immer gar kein Problem. Also wir versuchen immer in unseren Büchern eigentlich Touren zu fahren, die jetzt nicht extrem gefährlich sind. Also keine absturzgefährdeten Stellen oder sowas. Es gibt es natürlich auch mal irgendwo, ja, jeder muss mal in den Alpen irgendwo vorbeikommen, wo es mal ein bisschen kräftiger runtergeht. Aber es sollen nie Angsttouren dabei sein. Das verbietet irgendwo schon der Anstand, ja, dass man Leuten Touren vorschlägt, die dann irgendwie zu gefährlich werden würden.
Klar, klar.
Und gerade die Kurtour ist natürlich ein Traum, weil man eben plötzlich mitten in den Alpen aus dem Hochgebirge raus in eine recht große Stadt reinkommt, mitten in den Ortskern oder den Stadtkern reinfährt, zum Kaffee trinken geht und dann wieder auch direkt in der Stadt in eine Gondel steigt und wieder auf den Berg hochfährt.
Also uns hören natürlich viele Mountainbike-Experten zu, das weiß ich. Und die sind jetzt wahrscheinlich gelangweilt, wenn ich meine Amateurfragen stelle. Aber ich weiß, uns hören auch viele Menschen zu, die eben genau wie ich gerne mal so eine Tour machen würden. Deshalb, ich stelle blöde Fragen, erlaube es mir, aber was muss ich mitnehmen? Also erstmal, was für ein Bike brauche ich überhaupt? Brauche ich einen Fully?
Ein Fully ist heutzutage immer von Vorteil, ganz klar. Vor allem, wenn jemand nicht so viel Erfahrung hat, weil es einfach wesentlich leichter ist, auf etwas komplizierteren oder schwierigeren Strecken bergab zu kommen. Gar keine Frage. Gerade bei dem Buch ist natürlich nochmal der Vorteil eines Fullys, es ist ja immer ein bisschen schwerer als ein Hardtail, aber da man nicht bergauf fahren muss, sondern die meisten Strecken mit den Gondeln oder eben mit dem Zug oder mit Shuttles hochfährt, macht es etwas mehr Gewicht am Bike überhaupt kein Problem.
Klar.
Und wenn ich hinten eine Federung über dem Hintern habe oder unterm Hintern habe, tue ich mir immer leichter, das ist ganz klar. Also das macht einfach mehr Spaß.
Okay.
Selbstverständlich kann man alles auch mit einem Hardtail fahren. Aber jedem, der nicht ganz so viel Erfahrung hat, der vielleicht in die Berge gehen will, sich dann auch vielleicht sogar mal ein Fahrrad erstmal ausleiht, empfehle ich absolut einen Fully zu nehmen.
Okay.
Macht Sinn.
Was muss ich ausgeben für einen Fully? Um wirklich was Brauchbares zu haben, ohne jetzt eine voll Profi-Carbon-Maschine unterm Hintern zu haben?
Ja, das ist natürlich eine schwierige Frage. Das ist immer ein bisschen abhängig, was man natürlich möchte. Aber ich würde sagen, wenn man so ein bisschen anständig die Berge runterfahren will, so ab 1.500 Euro, glaube ich, kann man schon mit einem guten Fahrrad rechnen, wo man viel mitmachen kann.
Okay, und da kommt dann alles Mögliche noch dazu, ja? Also Helm, Schoner, irgendwelche Rucksäcke, Getränkefässer. Was brauche ich da noch?
Naja, prinzipiell braucht man in den Alpen natürlich ein bisschen Sicherheitsausrüstung. Man ist ja doch irgendwo im Gebirge unterwegs und nicht immer hat man sofort Hilfe. Das heißt, wenn ich mal eine Panne habe, sollte man sich schon gut helfen können. Wetter spielt immer im Gebirge natürlich eine große Rolle, genauso wie bei dir auch an der Küste, man kennt es. Also auch keiner fährt mit dem Segelboot raus, wenn er nicht ein bisschen Sicherheitsausrüstung dabei hat und sich fürs Wetter gerüstet hat.
Und vorher mal auf eine App geguckt hat,
wie es Wetter wird. Und vorher mal auf eine App geguckt hat, wie es Wetter wird. Genau, das ist natürlich auch immer wichtig. Und im Gebirge ist natürlich klar, das Wetter schlägt oft viel schneller um, als wir es im Flachland gewöhnt sind oder in unseren Städten gewöhnt sind. Da spielt es ja auch keine Rolle. Das heißt natürlich, gute Regenausrüstung ist absolut wichtig. Bisschen was zu essen, zu trinken dabei zu haben, macht auch immer Sinn, wenn man in den Bergen unterwegs ist. Natürlich findet man heute auf all unseren Touren Hütten, meistens sogar mehrere, und kann überall gut essen gehen. Die Hütten werden auch immer besser in den Alpen, also das Essen gehen macht auch auf den Hütten Spaß. Trotzdem ein bisschen was dabei zu haben, dass man keinen Hungerast bekommt. Und gut ist immer, wenn man GPS-Gerät dabei hat. Wir bieten ja auch die GPX-Daten von unseren Touren an, zum Runterladen.
Ja, super.
Also heutzutage herzugehen und sagen, ich fahre mit Karte und bleibe alle 5 Meter stehen und gucke wieder drauf, wo ich hin muss. Das sollte man irgendwann vermeiden. Und heute hat jedes Smartphone natürlich Touren-Apps drauf. Man braucht nicht mal mehr unbedingt ein GPS-Gerät, sondern kann tatsächlich mit seinem Smartphone navigieren. Es gibt super Lenkerhalterungen, wo man auch bei einem Sturz das Smartphone nicht gleich zerstört.
Wenn du jetzt diese Strecken runterfährst, wie viel Zeit nimmst du dir dafür? Also ich habe das ja noch nie gemacht, diese Downhill-Touren. Also ist das wie Skilaufen? Du fährst runter, fährst wieder mit dem Lift hoch, fährst wieder runter, wieder hoch, bis du kaputt bist? Oder wie läuft das?
Nein, also bei unseren Touren ist es eigentlich so, also ich würde es mal so vergleichen, wenn man jetzt Skifahren geht, dann fährt man ja am Tag wirklich wahrscheinlich 20, 30 Mal irgendwelche Hänge runter und mit den Liften wieder rauf. Das würde ich jetzt vergleichen mit einem Bikepark. Wenn ich in den Bikepark gehe, dann fahre ich immer wieder hoch und schredder die gleichen Strecken wieder runter. Das wäre so ein bisschen vergleichbar mit Pistenfahren. Es gibt ja heute immer mehr Bikeparks in den Alpen, auch Skigebiete, die für den Sommer gerüstet haben, die gebaute Trails zum Beispiel auf ihre Pisten oder durch die Wälder bauen. Wenn man solche Sachen fährt, ist es eigentlich keine Tour, sondern man ist wirklich in einem Bikepark unterwegs, fährt immer wieder Strecken runter und fährt mit dem Lift wieder hoch. In dem Buch sind Touren, wo man wirklich längere Strecken fährt und im Endeffekt sieht es so aus, ich nehme nochmal das Beispiel Bernina, du fährst einmal mit dem Zug hoch, kommst auf den Pass, fährst auf der anderen Seite einmal runter, fährst wieder mit dem Zug hoch bis zum Pass und fährst auf der Nordseite wieder runter. Okay. Dann ist die Tour gefahren. Also wir fahren jetzt nicht die Strecke 5-mal hintereinander und auch 5-mal mit dem Lift wieder hoch.
Was aber den Vorteil hätte, dass man die Strecke besser kennt und sie noch besser fahren könnte, oder?
Ja, aber dann brauchst du halt vielleicht einfach mal 2 Tage. Oder du würdest sagen, ich bin länger in einem Gebiet, fahre die Tour dann mehrmals. Wobei ich sagen muss, die Strecke kennen, ja, es macht immer Sinn, wenn man natürlich eine Strecke gut kennenlernt, aber in all unseren Büchern kann man die Touren immer fahren, auch wenn man sie noch nie kennengelernt hat vorhin.
Okay.
Und kommt immer gut klar.
Jetzt gibt es immer wieder Diskussionen, wie sehr wir Menschen die Alpen ausbeuten und im Grunde verschandeln durch verschiedene Trails und noch einen Lift und so weiter. Wie stehst du dazu? Also die Problematik kennst du ja natürlich auch.
Ich kenne die Problematik. Ich bin da auch natürlich immer wieder mit eingebunden. Auch das Thema E-Biken in den Alpen. Immer mehr Leute können heute immer mehr Touren fahren, weil sie E-Bikes haben und immer weiter hochkommen. Auch immer mehr Leute, die vielleicht in den Alpen sich gar nicht so gut auskennen, können heute natürlich durch E-Bikes viel mehr machen. Mir war auch bewusst bei der Recherche für dieses Buch, dass natürlich die ganzen Liftfahrten auch ihres dazu beitragen. Ja, klar, die Lifte werden in die Alpen gebaut, schöner wird es nicht. Das muss man natürlich ganz klar sagen, aber man muss natürlich auch wieder dagegen halten, es hat immerhin den Vorteil, wir haben jetzt nun mal ganz viele Skigebiete in den Alpen, die es eh schon gibt und die rüsten jetzt für den Sommer einfach um, weil wir wissen es alle, Winter wird immer schlechter, Schnee wird immer weniger, das Skifahren im Winter wird immer problematischer und somit natürlich auch für diese Regionen das Geld verdienen, ganz klar. Ja. Und wenn diese Regionen natürlich für den Sommer jetzt ein bisschen aufrüsten und sagen, wir bauen da, wo wir eh schon Pisten haben, wo die Natur tendenziell eh schon, ich will nicht sagen zerstört ist, aber schon stark in Benutzung ist durch Skifahren, kann man das im Sommer prima nutzen. Das sehe ich wieder als Vorteil.
Trotzdem werden natürlich weiterhin ständig neue Pisten gebaut und neue Kahlschläge vorgenommen. Wir leben in so einer schwierigen Welt, ne?
Ja, das ist richtig. Wir leben in keiner leichten Zeit und fällt mir auch immer wieder auf, wenn ich unterwegs bin. Ich war jetzt auch mal im Winter wieder beim Skifahren und habe mir auch schon gedacht, soll ich überhaupt noch gehen? Ja, da habe ich beim Skifahren noch mehr Probleme als jetzt im Sommer beim Mountainbiken, da bin ich ganz ehrlich. Ich sehe das Mountainbiken immer so ein bisschen auch wie Wandern. Ich mache mit dem Bike an sich jetzt nicht wirklich viel kaputt. Man fährt meistens Wege, die gibt es eh schon. Ja, es gibt immer Ausnahmen. Es gibt natürlich Leute, die fahren über jede Wiese drüber und machen jede Kuhweide kaputt. Das gibt es leider auch. Aber das gibt es bei Wanderern, das gibt es bei Skifahren, das gibt es überall. Aber ansonsten fährt man auf Wegen, die es schon oft seit Jahrhunderten gibt. Ja? Alte Säumerpfade in den Alpen, alte Kriegspfade aus dem Ersten Weltkrieg gibt es viele, die natürlich auch aus nicht schönen Gründen entstanden sind, aber die wir heute super nutzen
die
können.
Da sind.
Die einfach da sind. Ja, wir fahren Wege, die es eigentlich schon gibt. Und wie gesagt, also in dem Buch oder für dieses Buch ist jetzt sicherlich kein neuer Lift entstanden, sondern wir haben alles genutzt, was es eh schon gibt. Ja, ein bisschen kritisch bin ich ganz ehrlich, sah ich schon so Geschichten wie Shuttle Services. Es gibt natürlich viele, die dann jeden Tag mit ihrer Firma Leute mit Vans und Bussen auf die Berge hochschatteln, damit die wieder runterheizen können. Wo man sich natürlich schon sagt, naja, warum fährt dann der Mensch nicht selber hoch? Aber man muss auch wieder ehrlich sein, auch das macht Spaß. Es ist schön, wenn man auch mal auf Berge einfach hochgefahren wird und nicht vorher 4 Stunden Bike sich hochquellen musste.
Ja, voll.
Und auch das gibt es eben alles schon. Ja, zum Beispiel am Gardasee gibt es ja immer wieder Shuttle-Services auf den Monte Tremalzo und den Monte Altissimo hoch, um sich dann eben wieder runterzustürzen. Ja? Und das ist halt einfach auch trotzdem ein großes Vergnügen, das muss man dazu sagen. Und Sport ist in jeder Hinsicht immer irgendwo ein bisschen auch, ja, nicht immer ganz so perfekt für die Natur.
Ja, ja. Ihr habt, wie ich finde, einen wichtigen Kasten, mehrere, aber in einem steht eben Verhalten im Gebirge.
Ja.
Ja, und da der erste Punkt ist nur geeignete und erlaubte Wege benutzen. Mhm. Gibt es denn überhaupt die Möglichkeit auf dem Mountainbike auch mal einfach zwischendurch, also andere Wege zu fahren? Oder, weil das stelle ich mir in den Alpen dann tatsächlich nicht nur umwelttechnisch problematisch vor, sondern das wird dann ja auch relativ schnell gefährlich, oder?
Naja, wir schreiben ja rein Querfeld eines Tabu. Also man sollte auf Wegen bleiben, die als Wege ausgewiesen sind. Mhm. Weil ein Weg ist irgendwann gebaut worden oder auch getrampelt worden, muss man ja auch dazu sagen. Es gibt ja auch so Kuhwege und Eselspfade und so weiter, die dann einfach mit der Zeit entstanden sind durch viel Benutzung. Da gibt es natürlich dann auch immer mal Einschränkungen, dass zum Beispiel Regionen sagen, dieser spezielle Weg ist nur für Wanderer und für Biker nicht erlaubt. Und das sollte man respektieren, auch wenn man sich denkt, ja, warum soll ich da mit dem Fahrrad nicht runterfahren? Wenn Wanderer runtergehen, kann ich das doch auch. Aber da, wo Biker nicht erwünscht sind, sollte man sich dran halten. Und umgekehrt gibt es auch mittlerweile viele Wege in den Alpen, die für Wanderer zum Beispiel gesperrt sind und eben für Biker. Es gibt oft Parallelwege, weil die eh schon da waren, wo man sagt, dann fährt der eine den einen Weg, den fährt der Biker und der andere Weg, der wird vom Wanderer genutzt. Mhm. Und wenn man sich daran hält, ist schon mal sehr gut, ja, weil man sich gegenseitig nicht stört und dann auch nicht Probleme miteinander bekommt. Und querfeldein gibt es eben auch viel, dass man sagt, man fährt halt einfach quer über Wiesen. Das ist ja mit dem Fahrrad gar kein Problem. Mit dem Mountainbike komme ich ja fast überall runter.
Ja, das stimmt.
Mhm. Ja, aber muss ich jetzt quer über eine Kuhwiese drüber fahren? Das muss eben nicht sein. Und da sollte man sich ein bisschen dran halten.
Mhm. Wie ist es denn in den Alpen mittlerweile? Sind die Mountainbiker voll akzeptiert oder gibt es immer noch vor allem Wanderer, die schimpfen und sagen, ihr gehört hier nicht hin? Und gibt es da so eine Art Konkurrenzproblem?
Das gibt es immer. Ich glaube, das wird es auch immer geben. Ich glaube, mittlerweile sind oft die Wanderer in vielen Regionen schon in der Unterzahl. Und meistens funktioniert es alles sehr gut. Ich persönlich hatte, ehrlich gesagt, noch nie großartig Probleme mit Wanderern. Ich versuche mich eben auch an gewisse Regeln zu halten. Und ich nehme Rücksicht, wenn ich von hinten einen Berg runterfahre und ich sehe vor mir eine Gruppe Wanderer laufen, dann werde ich langsam, dann nehme ich Rücksicht, dann mache ich auf mich aufmerksam und dann gibt es auch keine Probleme. Wenn ich natürlich da mit 60 km/h vorbeischieße, mache ich den Leuten keine Freude, ganz klar.
Nee,
ja.
Klar.
Und dann wird es auch Probleme geben. Und meistens sind es natürlich eher die Biker, die vielleicht die Probleme verursachen, weil sie stärker, schneller und anders unterwegs sind. Der Wanderer gefährdet keinen so wirklich. Außer er springt aus Versehen auf dem Weg, wenn man gerade vorbeikommt. Das wird eher normalerweise nicht der Fall sein.
Ja.
Und heute ist ja fast eher schon wieder die Problematik Mountainbiker und E-Mountainbiker. Ja, also, aber im Prinzip sollten, wenn es irgendwie möglich ist, alle in den Alpen gut nebeneinander herleben. Und jeder kann seinen Sport betreiben, wenn er auf die anderen etwas Rücksicht nimmt. Und das ist immer ganz wichtig. Wie in allen anderen Bereichen auch.
Ja, also E-Biker und normale Mountainbiker kommen sich ja auch bergab nicht in die Quere, oder?
Doch, ganz genauso. Die E-Biker fahren ja bergab genau die gleichen Strecken wie die Mountainbiker.
Ja, klar, aber da gibt es jetzt keine Geschwindigkeitsunterschiede.
Achso, du meinst keine. Nein, also bergab sind sie, jetzt sind sie eher ähnlich, das stimmt.
Es sind einfach nur so viele geworden, ne, durch das E-Bike.
Und was ein bisschen ein Problem ist, ich verstehe jeden, der natürlich auch mal was machen will und auch mal in die Alpen will, aber die Regionen bieten immer mehr Leihbikes an. Das sind meistens E-Mountainbikes. Und es passiert heute sehr schnell, dass jemand sagt, ach, dann leih ich mir mal so ein Rad und dann fahre ich mal irgendwo hoch zu einer Hütte, kommt prima rauf und dann kommt er nicht mehr richtig runter. Weil das Können für die Abfahrt fehlt. Hoch kommt man mit dem E-Bike leicht, wenn der Weg nicht allzu schwer ist. und runter ist es dann plötzlich schwierig. Und da gibt es natürlich dann schon manchmal Probleme. Ich sehe auch immer häufiger auf verhältnismäßig schwierigen Trails bergab irgendwelche E-Biker, die dann plötzlich da schiebend den ganzen Weg blockieren, weil sie sich nicht mehr weiterfahren trauen. Und das sind meistens die, die sich mal ein Rad ausgeliehen haben, sagen, ich mache heute mal eine schöne Tour, haben natürlich auch nicht so genau geguckt, ja, schauen auf irgendeine Karte, die ist dann als Fahrradstrecke ausgezeichnet. Das ist auch noch so ein bisschen ein Problem. In den Alpen gibt es viele Wanderkarten, die Fahrradwege sozusagen, also als Radwege eingezeichnet haben. Und die machen aber keinen Unterschied zwischen einem Radweg und einer Mountainbike-Strecke. Und das ist natürlich nicht so ganz einfach für jemanden, der keine Erfahrung hat. Der denkt sich, ach, da fahre ich einen schönen Radweg und landet plötzlich auf einem der härtesten Trails bergab.
Ich hoffe, das wird mir nie so gehen.
Aber dafür sind auch unsere Bücher vielleicht hoffentlich da. Genau. Und sagt, wir beschreiben die Touren auch richtig, wir geben auch die richtigen Tipps und sagen auch bei den Schrecken, also die hat die und die Schwierigkeit.
Ja, genau. Und das wäre auch meine nächste Frage gewesen. Also ihr habt jetzt 15 verschiedene Strecken beschrieben da, ja. Und das ist so fein ausgearbeitet mit Bikestrecke, Höhendifferenz, Schwierigkeitsgrad, die Fahrzeit, was ihr, und dann kommen irgendwelche Restaurants und oder Kneipen noch drin vor und unfassbar viel Arbeit. Wie lange sitzt ihr an so einem Buch?
Also prinzipiell kann man sagen, dass so ein Buch eigentlich ein ganzes Jahr dauert. Sicherlich nicht, echt, ne? Nicht ständig, man ist nicht dauernd am Arbeiten, aber im Prinzip beginnt man ja im Winter, ich sag mal im Januar, zu planen, welche Art Buch würde ich gerne machen, welche Touren sind vielleicht geeignet. Man fängt an mit Tourismusbüros, die man ja oft schon kennt, zu telefonieren oder E-Mails zu schreiben, damit man ein paar Tipps von denen wieder bekommt und stellt es langsam so zusammen übers Frühjahr. Und wenn dann der Schnee irgendwann in den Alpen weg ist, was ja meistens sehr spät der Fall ist, also die eigentliche Tourensaison ist ja dann recht kurz, vor allem bei den Touren, die wir vorstellen, wir sind ja doch meistens wirklich in den, ja, im Hochgebirge in den Alpen unterwegs, zumindest bei vielen Touren, dann beginnt die Saison verhältnismäßig spät, meist erst im Juni. Und ist aber auch dann Ende September schon wieder vorbei. Also in diesen Zeiten fahren wir die Touren. Und danach geht es dann ans Layouten und Schreiben und was man noch so alles machen muss für das Buch.
Mhm. Fahrt ihr solche Touren dann, also wenn ihr mal einen Shuttle brauchen würdet, fahrt ihr dann mit dem Shuttle oder lasst ihr euch hochbringen von Freunden oder Familie oder nehmt ihr dann doch ein E-Bike oder wie macht ihr es?
Ich bin ganz unterschiedlich unterwegs. Ich bin manchmal mit Familie unterwegs. Da habe ich dann Frau und Tochter dabei für die Touren. Oft bin ich aber auch ganz alleine unterwegs für meine Touren und suche mir dann, besser gesagt, suche ich nicht, sondern plane es natürlich vorher, einen Fotofahrer vor Ort. Das sind dann oft Guides, die sich auch gut auskennen. Da kommuniziere ich mit den Tourismusbüros und Fremdverkehrsämtern, die mich jetzt über die Jahre natürlich auch schon kennen, die meine Arbeit kennen, die mir dann meistens auch sehr gerne einen Fotofahrer zur Verfügung stellen.
Fotofahrer heißt, du machst von dem Fotos.
Ich mache von ihm Fotos. Ich bin ja mit den Leuten unterwegs. Ich brauche immer einen zweiten, oder auch mein Kollege, wir brauchen natürlich immer eine zweite Person, die auf den Bildern auftaucht. Weil ich meine, kein Mensch möchte ein Mountainbike-Buch sehen, wo kein Mountainbiker drauf ist.
Oder ein Café ohne einen Menschen davon, der einen Kaffee trinkt.
Genau, das ist genau der Punkt. Und deshalb sucht man sich da jemanden vor Ort, dann werden Termine ausgemacht und dann fährt man dorthin. Und fährt mit dem eine Tour. Und der Vorteil ist natürlich auch, die Leute vor Ort kennen sich meistens recht gut aus. Ja. Sprich, die geben einem auch mal Tipps eben, wo kann man gut einkehren. Oft gibt es dann mal irgendwo vielleicht eine Strecke, die man allgemein auf Karten nicht so verzeichnet findet. Der sagt, komm, da habe ich so einen kleinen Geheimspot. Da gibt es eine tolle Abkürzung. War jetzt zum Beispiel in Sechsten so, in den Sechstener Dolomiten. Da sind wir einen Pfad gefahren, der eigentlich in keiner Karte verzeichnet ist, den dort die Guides mit ihren Gästen fahren beim Mountainbiken. Und den man sonst jetzt wahrscheinlich gar nicht kennenlernen würde. Den hätte ich alleine nie gefunden. Ja? Also das heißt, da ist schon ein großer Vorteil, wenn einer vor Ort dabei ist, super, der sich da auskennt. Und es entstehen neue Freundschaften. Das ist immer auch immer schön, dass man sich die Leute kennenlernt. Und es sind meistens natürlich ganz, die Interessen sind ähnlich. Und es sind oft sehr nette Leute, die man dann kennenlernen kann.
Ja, das ist super. Also jetzt ist das Buch auf dem Markt und du bist wahrscheinlich schon wieder am Recherchieren am nächsten Buch, oder?
Ja, ich bin zumindest am Vorrecherchieren für ein nächstes Buch. Ist jetzt allerdings noch nicht so ganz klar, in welche Richtung es geht. Man überlegt sich ja immer wieder neue Themen. Diesmal ist so die Idee, vielleicht ein paar Regionen zusammenzufassen und zu sagen, man bietet dem Leser 5 Regionen mit zum Beispiel jeweils 5 Touren an. Dass man da nochmal sagen kann, ich fahre jetzt irgendwo ins Engadin, ich fahre nach St. Moritz zum Beispiel und dort habe ich dann aber auch vor Ort 5 Touren, die ich dann fahren kann. Weil jetzt ist in dem Buch, in dem jetzigen Buch ja so, dass ja doch in jeder Region eine Tour zu fahren ist. Und da sagt sich mancher natürlich vielleicht auch mal, ja, da fahre ich jetzt extra dann irgendwo hin in den Dolomiten Und dann wird mir dort nur eine Tour angeboten. Ist ein bisschen wenig. Aber unsere Bücher sollen ja auch immer ein bisschen zum Träumen und zum Denken anregen, was könnte man so tun.
Tun sie.
Und es wird auch ja überall die ganzen Fremdenverkehrsbüros, die Tourismusbüros, die bieten ja heute auch auf ihren Webseiten tolle Touren an. Wir haben ja da auch kein Alleinstellungsmerkmal, was die Touren angeht. Ja? Also das, das muss man ganz ehrlich sagen, unsere Touren sind jetzt nicht von uns erfunden. Es sind schon Sachen, die es gibt. Unser Merkmal oder unser Alleinstellungsmerkmal in den Büchern ist vielleicht eben, dass wir die Touren eben so, wie wir sie beschreiben, auch dann ausführlich darstellen und ziemlich genaue Angaben machen können. Und das ist so ein bisschen der Vorteil.
Und uns Lesern unfassbar Lust macht. Also jedes Mal, wenn ich Bücher von euch habe, denke ich, oh Gott, ich muss endlich mal in die Alpen. Ich muss es endlich machen und nicht nur hier auf dem Meer an der Ostsee wohne ich ja, da irgendwelche Sachen machen. Ich bin gespannt, wann ich es endlich schaffe und sag dir Bescheid.
Ja, dann fahren wir zusammen, dann guide ich dich ein bisschen durch die Alpen.
Oh, das wäre Wahnsinn, ja. Ich sage nochmal, spektakuläre Downhill-Touren, rauf mit dem Shuttle, runter im Flow. Daniel Simon und Armin Herb haben dieses Buch geschrieben und es lässt wirklich träumen und vielen Dank dafür.
Ich sage auch danke schön.
Das war von Meilen und Zeilen. Alle zwei Wochen neu, immer freitags. Wenn es euch gefallen hat, abonniert uns, liked uns, empfehlt uns. Oder schreibt uns an podcast@delius-klasing.de. Nur bei uns gibt's echte Abenteuer direkt ins Ohr.